Was wird der Donald Trump sagen mit seinen Aussagen zu Grönland, zu Panama und zu Kanada? Die Frage stellt sich in der aktuellen Folge vom USA-Podcast «Alles klar, Amerika», der Leiter vom Auslandressort Christoph Münger und der Martin Kilian, langjähriger Korrespondent in den USA. Und sie schauen im Vorfeld von der Inauguration am 20. Januar darauf, was von der nächsten Präsidentschaft von Trump zu erwarten ist. Die Folge die spielen wir aus aktuellem Anlass auch als Bonus im Feed von «Apropos». Weitere Folgen vom USA-Podcast findet ihr in allen Podcast-Apps unter «Alles klar Amerika» und natürlich auch bei uns auf der Webseite und in der App. Und die nächste Folge von «Apropos» die hört ihr wie immer morgen am Morgen. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.
Well, we need Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time. The Panama Canal is vital to our country. And we gave the Panama Canal to Panama. We didn't give it to China. And they've abused it. They've abused that gift. It should have never been made, by the way. Canada and the United States, that would really be something. We don't need anything. So why are we losing $200 billion a year and more to protect Canada? They should be a state.
Martin, was hören wir da?
Wir hören Donald Trump bei seiner extrem unterhaltsamen Pressekonferenz in Mar-a-Lago. Das sind Ausschnitte, Christoph, in denen er sich zu Grönland, dem Panama-Kanal und zu Kanada äußert und sagt, was er vorhat. Und dabei will er nicht ausschließen, dass er auch militärische Mittel einsetzen wird, denn es geht um die amerikanische Sicherheit, sagt Trump.
Es ist Mittwoch, der 8. Januar. Bis zum Amtsantritt vom gewählten Präsident Donald Trump geht es noch 12 Tage. Und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom Tagesanzeiger. Es freut mich, den Martin Kilian zu begrüßen. Er war lange Jahr Korrespondent für uns in den USA. Mittlerweile ist er vollamtlicher Podcaster und lebt in Charlottesville, Virginia. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort International vom Tagesanzeiger. Guten Tag, Martin.
Guten Tag, Christoph.
Festtage sind hinter uns. Die amerikanische Politik hat aber keine Festtagspause gemacht. Wir müssen also ein bisschen aufholen. Für unsere Hörerinnen und Hörer sage ich darum, es geht heute wahrscheinlich ein bisschen länger. Wir haben drei Hauptblöcke. Zuerst die Aussenpolitik von Trump, dann gehen wir auf den 6. Januar ein und den Sturm aufs Capitol. Und am Schluss haben wir noch zwei, drei wirtschaftliche Fragen. Martin, der Trump steht also vor seiner zweiten Amtseinführung. Und alles, was er sagt, macht Schlagzeilen. Aber die Pressekonferenz, die du erwähnt hast am Anfang in Mar-a-Lago von gestern Abend, die hat es doch ziemlich in sich gehabt. Bevor wir ins Detail gehen, was hat dich am meisten frappiert?
Die ganze Pressekonferenz. Am meisten frappiert hat mich, wie aufgeladen der Mann war. Der Mann war unter Starkstrom und er hat also wirklich auch einen wütenden, teilweise wütenden Eindruck gemacht. Und was mir natürlich auch etwas verstört hat, war, dass er den Golf von Mexiko Gulf of America umbenennen möchte. Also das nächste ist dann der Atlantische Ozean, der amerikanische Ozean und so weiter und so fort. Und natürlich hat mich auch etwas verstört, was Trump zu Grönland gesagt hat.
Ja, jetzt der Reihe noch, wenn wir gerade mit Grönland an. Lass mal rein, was er da noch im Detail gesagt hat.
Well, we need Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time, long before I even ran. I mean, people have been talking about it for a long time. You have approximately 45,000 people there. People really don't even know if Denmark has any legal right to it. But if they do, they should give it up because we need it for national security. That's for the free world. I'm talking about protecting the free world. You don't even need binoculars. You look outside, you have China ships all over the place. You have Russian ships all over the place. We're not letting that happen. We're not letting it happen.
Also wir haben hier den Trump gehört zu Grönland, der hat gesagt, man brauche nicht einmal einen Feldstecher, dass man die russischen und chinesischen Schiffe können beobachten von Grönland aus. Und ihm ging es darum, um die Sicherheit von der westlichen Welt. Martin, was meinst du zu den Äußerungen?
Ja, das ist schon extrem. Also es geht da sicherlich um Bodenschätze und die strategische Lage, also gerade die Zufahrt in die Arktik, die ja immer mehr eisfrei wird, Christoph. Und Trump argumentierte mit der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten. Er spricht von russischen, chinesischen Schiffen, die man auch ohne Feldstecher sehe, wie du schon sagtest. Und nun ist natürlich sein Sohn Donald Jr. nach Grönland gereist, als Tourist, wie er sagt. Aber da kann man dann wirklich was anderes dahinter vermuten. Und natürlich wird es in Grönland anders als in Panama kaum Widerstand geben, wenn Trump die 82. Luftlandedivision dorthin beordert. Allerdings hat er sich verschätzt mit der Zahl der Einwohner. Es gibt nicht 46.000 Grönländer, sondern 58.000. Und die wollen offenbar nicht unbedingt Amerikaner werden, was jedenfalls ihr Premierminister schon gesagt hat. Aber andererseits haben die Grönländer auch genug von der alten Kolonialmacht in Kopenhagen und denken jetzt tatsächlich laut über ihre Unabhängigkeit nach. Im Großen und Ganzen hat das dazu geführt, dass man in Kopenhagen sehr beunruhigt ist und der König hat vorsichtshalber mal einen Eisbären in seinem Wappen, der bisher sehr klein war, etwas größer gemacht. Man sieht also, man wird sich auf das Allerschlimmste rüsten. Das Ganze ist natürlich schon ein unglaublicher Vorgang. Der nächste Schritt wäre, dass Trump sagt, man braucht den Thurgau aus sicherheitspolitischen Gründen und auch dorthin wird die 82. Luftlande
gehören. Er kann alles haben, nicht den Thurgau. Ja, ich muss jetzt einfach sagen, als Highway-Thurgauer, ich wohne schon länger nicht mehr dort, auch wieder aufgewachsen, ich habe dort noch Verwandte und mir gefällt es dort, also als Highway-Thurgauer kann er alles haben. Ich könnte ja nicht Walden nehmen, aber da können wir ins Gehege mit dem Fabian Fellmann, der von dort ist. Also lassen wir den Thurgau in Ruhe. Ja, aber jetzt ernsthaft, das sind natürlich schon neokolonialistische Äußerungen, die der Trump vor sich gibt. Auch die Forderung an Panama erinnert an die Kanonenboot-Diplomatie, die wir gesehen haben, Ende vom 19. Anfang des 20. Jahrhunderts. Lass mal da nochmal zu.
The Panama Canal was built for our military. Look, the Panama Canal is vital to our country. It's being operated by China. China! And we gave the Panama Canal to Panama. We didn't give it to China. And they've abused it. They've abused that gift. It should have never been made, by the way. Giving the Panama Canal is why Jimmy Carter lost the election, in my opinion. More so maybe than the hostages.
Der Trump sagt da, dass der Präsident Jimmy Carter, ja, wo ja kürzlich gestorben ist, einen riesen Fehler gemacht hat, wo er seinerzeit Panama den Kanal übergeben hat. Das ist ja überhaupt der grösste Fehler, den der Carter gemacht hat. Und es hat ihm auch die Wiederwahl gekostet. Heute sage ich China am Kanal. China darf den Kanal kontrollieren. Aber eben die USA gibt den Kanal nicht China geben, sondern Panama. Martin, was sagst du dazu?
Ja, also erstmal ist es natürlich Unsinn zu sagen, dass Jimmy Carter deshalb die Wahl verloren habe. Es gab andere, sehr viel gewichtigere Gründe für die Wahlniederlage von Jimmy Carter 1980. Aber Christoph, insgesamt, was Trump da von sich gegeben hat, erinnert fatal an 1898, nämlich an den spanisch-amerikanischen Krieg, den die Amerikaner an den Haaren herbeigezogen haben unter einem Vorwand. Und in dessen Verlauf sie dann kräftig expandiert haben. Guam, die Philippinen, Puerto Rico, Kuba auch zu einem gewissen Maß, kamen alle unter die amerikanische Fuchtel. Und jetzt geht es also wieder um Expansion. Und Trump will den Kanal zurückhaben. Er will, dass US-Schiffe weniger Gebühren zahlen. Vielleicht will er aber auch einfach die Chinesen einnehmen, die dort tatsächlich einflussreich sind. Und Trump hat ausdrücklich nicht ausgeschlossen, militärische Mittel einzusetzen. Ich meine, wenn es so weit käme, dann würde das sicherlich ganz Lateinamerika entflammen. Das heißt also, dass die USA wieder mal wie gehabt der Buhmann wären in ganzen spanisch sprechenden und portugiesisch sprechenden Lateinamerika. Und das hätte natürlich unheimliche Konsequenzen. Ob Trump sich davon abhalten lassen würde, möchte ich bezweifeln. Auf der anderen Seite, wenn man Lateinamerika gegen sich aufbringt und die Europäer vergrault mit Zöllen und so weiter und so fort, vielleicht steht man dann nackt und alleine da, wenn es um die große Auseinandersetzung mit China geht. Das sollte Trump und das sollte auch seine Berater sich vielleicht ein bisschen mal vordenken, was dann ihnen ins Haus stehen könnte.
Sehen wir bald einen amerikanischen Flugzeugträger vor Panama?
Ja, Christoph, ich wünschte, ich könnte dir darauf eine klare Antwort geben, und zwar ein klares Nein, ich kann es nicht, weil ich wieder den Eindruck gewonnen habe bei dieser Pressekonferenz, dass hier jemand an die Regierung kommt, der zuweilen wirr regieren wird und auch chaotisch regieren wird. Ich weiß es nicht. Es würde mich nicht überraschen, wenn es so weit käme. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt.
Aber damit nicht genug. Auch Kanada will Donald Trump annektieren, ähnlich wie Grönland. Lassen wir auch da nochmal zu.
Canada and the United States, that would really be something. You get rid of that artificially drawn line.
and you take a look at what that looks like. And it would also be much better for national security. Don't forget, we basically protect Canada. We don't need anything they have. We don't need their dairy products. We have more than they have. We don't need anything. So why are we losing $200 billion a year and more to protect Canada? And I said that to, as I called him, Governor Trudeau. I said, listen, what would happen if we didn't subsidize you, if we didn't, because we give them a lot of money. They should be a state. That's why I told Trudeau when he came down, I said, what would happen if we didn't do it?
Der Trump will also aus Kanada den 51. amerikanischen Bundesstaat machen. Und man sieht das schon daran, dass er den Not-Premier Justin Trudeau, der ja kürzlich zurückgetreten ist, immer als Gouverneur bezeichnet, also als Oberhaupt von einem amerikanischen Bundesstaat. Martin, was hat es auf sich mit diesen Plänen betreffend Kanada von Donald Trump?
Ja, das ist wieder mal typisch Trump. Ja, er redet hier von 200 Milliarden Dollar, mit denen die USA Kanada unterstützen jedes Jahr. Das ist das Handelsdefizit. Das sind keine Zahlungen an Kanada, das ist das Handelsdefizit, das amerikanische Handelsdefizit. Aber Trump sagt hier unumwunden, dass er wirtschaftliche Macht einsetzen könnte, um Kanada unter Druck zu setzen. Und er sagt natürlich auch, dass die USA die Sicherheit von Kanada finanzierten, was nicht ganz stimmt. Aber das ist bei Trump ja auch ein Thema mit den NATO-Alliierten, von denen ja jetzt ganz neu 5% des Bruttosozialprodukts an Verteidigungsausgaben fordert. Trudeau hat zwar mitgeteilt, dass er das vergessen könnte, aber Trudeau ist natürlich bald weg. Ich kann mir kaum vorstellen, Christoph, dass irgendjemand in Kanada ernsthaft auf dieses Zeug eingehen wird. Ja, im Gegenteil, es gibt Politiker in Kanada, die fordern, dass man Minnesota kaufen sollte, den amerikanischen Bundesstaat Minnesota und so weiter und so fort. Das ist alles so wirr und so idiotisch, ja, als wenn wir nicht genügend Probleme in diesem Land hätten, in meinem Land hier, die man lösen sollte und lösen müsste, kommt nun der frisch gebackene Präsident und möchte Kanada annektieren, Panama annektieren, Grönland annektieren, den Thurgau Entschuldigung.
Jedenfalls. Also, der Thurgau ist zumindest deutlich kleiner als Kanada, das wäre einfacher, oder?
Aber wirklich, also mal im Ernst, es ist schon wirklich unglaublich, ja. Unglaublich.
Aber sag mal, muss man das ernst nehmen, wenn er da alles gesagt hat?
Ja, also das wissen wir nicht. Was ich am wenigsten ernst nehmen würde, ist natürlich die kanadische Sache. Die Kanadier werden sich den Teufel drum scheren. Mit Panama, wie ich sagte, das könnte schon sehr gefährlich werden. Grönland, ja gut, möglich ist alles, ja. Möglich ist alles. Might makes right. Und das könnte natürlich tatsächlich dann nochmal zu einer Verschiebung von Grenzen führen. Der französische Außenminister Christoph hat heute Morgen schon gesagt, dass man auf gar keinen Fall dulden werde, dass irgendwelche Grenzen in Europa verschoben werden. Und Grönland hat er dazu gezählt. Das wird ihm nicht viel nützen. Also die Europäer stehen da ohne Kleider, wie der Kaiser, ja, nackt, wenn Trump tatsächlich, um das mal wirklich ganz krass auszuformulieren, einen Einsatz von Militäreinheiten in Grönland anordnen würde, wäre Grönland innerhalb von 48 Stunden ein Bundesstaat der Amerikaner oder ein Commonwealth wie Puerto Rico oder ein Protektorat oder was immer auch. Aber so kann man eben nicht Politik machen. Das ist Moskau-Style-Policy.
Es kursiert auch die These, dass der Donald Trump mit den Ausführungen betreffend Kanada, Panama und Grönland will davon ablenken, dass er eben nicht den Krieg in der Ukraine so hopp-hopp in 24 Stunden könne beenden, wenn er das im Wahlkampf mehrfach angekündigt hat.
Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. It will be settled quickly. Quickly. I will get the problem solved and I will get it solved in rapid order. And it will take me no longer than one day.
Martin, was sagst du zu dem?
Ja, das ist natürlich eine ziemlich vollmundige Ansage. Ja. Also der Krieg solle sofort beendet werden. Er könne diesen Krieg in 24 Stunden beenden, sagt Trump. Das wäre also am Abend des 21. Januar. Naja, geben wir ihm noch 12 Stunden die Nacht durch. Am Morgen des 22. Januar muss der Krieg dann beendet sein. Sonst hat Trump ein Versprechen gebrochen.
Ja, aber der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky macht sich gleichzeitig Hoffnungen, der Trump werde weiter sein Land, Ukraine, unterstützen militärisch. Ist das realistisch?
Das müssen wir abwarten. Es war natürlich auch bei der Pressekonferenz in Mar-a-Lago sehr auffällig, dass Trump wiederum den russischen Standpunkt eingeräumt hat, dass er sich verständnisvoll gegenüber den Beweggründen Wladimir Putins für diesen Krieg in der Ukraine gezeigt hat. Ich bin da skeptisch, lass mich aber gerne überraschen, Christoph.
Zum nächsten Thema, wie angekündigt, wir kommen zum 6. Januar. Diese Woche hat der Kongress Donald Trump seine Wahl zertifiziert. Und das ist exakt 4 Jahre, nachdem die Anhänger vom gleichen Donald Trump das Capitol in Washington gestürmt haben. Wir erinnern uns. Aber der Unterschied von dem Anlass hätte nicht können grösser sein, oder Martin?
Ja, Christoph, der war sehr groß. Damals, vor 4 Jahren, ging es um die Zertifizierung des Wahlergebnisses zugunsten Joe Bidens. Und das wollte Trump natürlich, wie wir alle wissen, verhindern. Nun hat Kamala Harris als Vorsitzende des Senats die Wahl von Trump zertifiziert. Es gab keine Unruhen, nichts. Es war alles völlig normal.
Und das ist nicht alles. Der Trump will auch Geschichte umschreiben. Er redet jetzt vom Tag der Liebe, wenn es um den 6. Januar 2021 geht.
It was love and peace. And some people went to the Capitol. And a lot of strange things happened there. A lot of strange things with people being waved into the Capitol by police.
Martin, was probiert der Trump gerade?
Ja, er will also alles umdeuten. Das ist Hanebüchen, ist also auch unverschämt gegenüber den Toten, die es an dem Tag gegeben hat. Und natürlich ist das alles so wirr, Christoph, das ist unterm Radar völlig durchgegangen, dass Trump bei der Pressekonferenz in Mar-a-Lago zum Beispiel die Hezbollah ins Spiel gebracht hat. Er hat angedeutet, dass die Hezbollah irgendwie bei der Erstürmung des Kapitols beteiligt war, dass man die Falschen inhaftiert habe. Und natürlich war das kein Tag der Liebe, das war ein Tag der Gewalt, das war ein Tag eines Mobs, das war ein Riot. Und es sind, wie gesagt, 5 Leute ums Leben gekommen. Es sind Leute verletzt worden. Es war ein furchtbarer Tag für die amerikanische Demokratie und nicht ein Tag der Liebe, wie uns Herr Trump hier weismachen möchte.
Wir haben dazu auch die Äußerung von einem Polizist, der selben Tag Dienst gehabt im Capitol. Lassen wir rein, was der Daniel Hodges zu sagen hat.
A couple people held me down while one person reached underneath the visor on my helmet and tried to gouge out my eye with his thumb. I can still hear the screaming in the video from my body-worn camera when he's doing it. The memorial plaque for the officers who fought to defend democracy on January 6th, I think it's incredibly important, just not only for posterity, but for the other officers who, you know, don't get the kind of attention I have. I've gotten more than my fair share of accolades, but I want them to feel like they've earned a place here.
Martin, was sagt dieser Daniel Hodges?
Ja, er beschreibt, wie er tätlich angegriffen wurde, unter anderem auch, wie einer der Angreifer versuchte, ihm beide Augen auszudrücken. Beide Augen, er fasste ihm unter den Helm und das Visier und wollte ihm die Augen ausdrücken. Und er bedauert, dass es immer noch keine Gedenktafel gibt für die Polizisten, die an jenem Tag im Einsatz standen. Angeblich soll der neue Speaker und der alte neue Speaker Mike Johnson nicht sonderlich daran gelegen sein, dass diese Tafel montiert wird. Und das passt natürlich zu Trump, der diesen Tag umdeuten will, und zu Johnson, der ebenfalls in diese Sache sehr unrühmlich involviert war.
Ja, und der Joe Biden, der Notpräsident, möchte dem entgegenwirken.
You know, 4 years ago, January 6th, this Capitol was attacked by a violent mob. If you come over to the Oval before I leave, I'll show you the room that the former president sat in for 3.5 hours watching what was going on television, the small dining room off the Oval Office. And our democracy is really literally put to the test. And thankfully, our democracy held. Now it's your duty to tell the truth, to remember what happened, and I'll let January 6th be rewritten as a, or even erased, to honor the Constitution, not only the most extraordinary of days, but it's one of the toughest days in American history, January 6th.
Der Joe Biden sagt da, dass man den 6. Januar nicht dürfen vergessen, weil da die amerikanische Demokratie, wie noch kaum je bevor, einen schweren Härtetest hätte müssen durchlaufen. Aber eben, der Joe Biden ist gleich weg und der Trump deutet jetzt alles um. Wird der Trump Erfolg haben?
Hoffentlich nicht, aber wir wissen es natürlich nicht. Auf Social Media kann man alles posten. Jetzt gibt's ja auch bei Meta die Möglichkeit, jeden Unsinn, jede Unwahrheit zu verbreiten. Mark Zuckerberg hat ja jetzt vor kurzem gesagt, dass man keine Fact-Checks mehr machen werde. Wenn also dann hunderttausende Leute sagen, dass der 6. Januar 2021 ein Tag der Liebe war, dann wird Herr Zuckerberg daneben stehen und vielleicht mit dem Kopf nicken. What do I know? Anyway.
Redefreiheit wird zur Lügefreiheit sozusagen.
Genau. Und das wird natürlich jetzt schon versucht werden. Ich meine, hinzu kommt auch, dass natürlich viele der Verurteilten, die an diesem Riot teilgenommen haben, jetzt auf einen Gnadenerweis von Donald Trump hoffen. Trump hat auch angedeutet, dass er Gnadenerweise austeilen wird. Und das wird natürlich auch nochmal dazu führen, dass es eine heftige Diskussion um diesen Tag geben wird. Man kann wirklich nur hoffen, dass dieser Tag nicht im Sinne von Donald Trump umgedeutet werden wird als ein Tag der Liebe. Das ist lächerlich.
Man hat jetzt den Eindruck, dass Donald Trump alles, wirklich alles dominiert im Moment. Ich meine, Schlagzeile hat er, sonst würde man auch nicht den Podcast darüber machen. Aber nicht alles ist eitel Sonnenschein. Was das Trump-Lager betrifft, es gibt auch dort Streit, oder Martin?
Ja, das ist richtig. Ich meine, wir haben jetzt gesehen, also in den letzten Wochen, dass es in der MAGA-Bewegung auch verschiedene Lager gibt. Und da gab es also gerade einen Streit. Auf der einen Seite Elon Musk und seine Tech-Bros wie Vivek Ramaswamy und Mark Andreessen. Auf der anderen Seite MAGA-Urgestein wie Steve Bannon oder Laura Loomer.
Um was geht's da genau?
Ja, es ging um die Zuwanderung von Fachkräften, die sogenannten H1B, H1B-Visa. Und da haben sich drüber gestritten.
Was ist denn das, das H1B, das H1B-Visum?
Christoph, Firmen können damit ausländische Talente ins Land holen. Und das wird auf 3 Jahre beschränkt. Und Elon Musk zum Beispiel kam selbst als Arbeitsmigrant in die USA.
Ja, und glaube nachher kann man dann sogar eine Green Card beantragen, das heisst eine permanente Aufenthaltsbewilligung bekommen. Der Tim Higgins, das ist ein Kolumnist vom berühmten Wall Street Journal, erklärt, wer da wem in dem Streit genau gegenübersteht.
Anybody in politics who's been kind of watching this coalition that Trump built over the past year to kind of win the White House, kind of suspected that there would be this kind of jam up at the end. The tech industry so dependent upon that high-skilled labor, whereas there's others in this country who feel like immigration, any kind of immigration essentially, is taking away American jobs.
And so, ja, er erklärt, dass also dieses Programm gerade für Elon Musk sehr wichtig ist und dass eben nun tatsächlich diese Risse in der MAGA-Bewegung klar geworden sind, dass sie aufgebrochen sind, dass das alles sehr ärgerlich ist. Und überraschenderweise oder vielleicht auch nicht überraschenderweise hat Trump sich hinter Musk gestellt in dieser Kontroverse, also gegen Bannon, Laura Loomer und die MAGA, den inneren Kern der MAGA-Bewegung. Und natürlich, was Musk verschweigt und was die Befürworter dieser H1B-Visa verschweigen, ist, dass diese Visa oft genutzt werden, um US-Fachkräfte im IT-Sektor durch billigere Arbeitskräfte etwa aus Indien zu ersetzen. Das ist tatsächlich ein Problem gewesen. Aber darauf wird bei dieser Kontroverse gar nicht eingegangen. Außerdem ist Trump da ein bisschen verwirrt. Er sagt, er hätte selber dieses Visum genutzt, um Arbeitskräfte ins Land zu bringen. Das stimmt so nicht. Trump hat eine andere Variante des H-Visas benutzt, um Arbeitskräfte zum Beispiel in seine Hotels zu bringen. Also Niedriglohnarbeitskräfte, nicht Hightech-Arbeitskräfte. Das ist was ganz anderes.
Der ganze Streit jedenfalls bringt auch den Steve Bannon, den wir aus der ersten Amtszeit von Donald Trump noch gut kennen, in Rage.
The H-1B visa program is a total and complete scam concocted by the lords of easy money on Wall Street and the oligarchs in Silicon Valley. The citizens in this country are what provided the platform for you nerds even to exist. We're not going to take the temperature down. We're not going to take the temperature down. Oh no, oh no, oh no.
Also Martin, der Steve Bannon gibt da gerade den Tarif durch. Was sagt er genau?
Er sagt, dass dieses H1B-Visa, dass das ein Scam sei, ein Betrug sei, dass das ausgenutzt wird von den Overlords an der Wall Street und im Silicon Valley. Und er echauffiert sich also ganz gehörig hier und sagt, also wir werden nicht aufhören, dagegen zu agitieren. Wir werden nicht klein beigeben, kommt überhaupt nicht in Frage. Der Mann steht unter Volldampf, ganz klar.
könnte das Zerwürfnis Folgen haben, insbesondere auch für den Elon Musk?
Naja, vielleicht nicht durch die Figur Steve Bannons, aber es gibt nun schon die ersten Berichte, darunter auch eine Aussage von der wirklich sehr guten New York Times-Korrespondentin Maggie Haberman, die also auf Trump spezialisiert ist. Und die hat auch schon gehört, dass man langsam die Nase voll hat von Elon Musk, dass er wie der alte Onkel ist, der immer um Trump
rumhockt. Ja, der junge Onkel im Vergleich zum...
Der junge Onkel, ja genau. Der junge Onkel, den man nicht loswerden kann, der sich also eingerichtet hat. Er wohnt ja da in Mar-a-Lago in so einem Cottage für $2,000 pro Nacht. Und offensichtlich geht da einigen Leuten im inneren Kreis von Donald Trump mittlerweile wirklich auf die Nerven. Kann ich mir gut vorstellen, ja.
Ja, er geht nicht nur denen Leuten auf die Nerven, sondern auch ein paar europäische Regierungen. Er ist ja da auf allen Kanälen, hat zuletzt die britische Regierung angegriffen oder er macht sich stark für die AfD in Deutschland. Wie gross ist der Einfluss von Elon Musk wirklich?
Nicht zu unterschätzen, Christoph. Du hast jemand, der ungeheuer viel Geld hat und er hat mit X eine Plattform, die immer noch sehr stark instrumentalisiert werden kann für alle möglichen Abenteuer. Er hat sich ja jetzt wirklich in Großbritannien angelegt mit Keir Starmer. Er hat sich in Deutschland mit Scholz und Steinmeier angelegt. Da werden noch andere Sachen folgen. Auf wen er schwört, ist Giorgia Meloni. Er mag die italienische Ministerpräsidentin. Und man wird mal sehen, wie das weitergeht mit ihm. Aber ich kann mir vorstellen, dass Elon Musk den Bogen überziehen wird. Er wäre nicht der erste amerikanische Milliardär, Superreicher, der das tut. Und wie gesagt, diese Berichte von Mar-a-Lago, dass er langsam anfängt, den Leuten dort auf die Nerven zu gehen, sind nicht unbedingt ein großartiges Omen.
Aber natürlich hat er am Trump-Bau einiges zu bieten, gerade was die X-Plattform betrifft. Aber der Riss, den wir jetzt beschrieben haben, ist nicht das einzige Problem, das Trump hat.
Nein, Trump hat natürlich auch im Kongress ein Problem. Zwar ist der Senat, der neue Senat, fest in republikanischer Hand, aber im Repräsentantenhaus haben die Republikaner einen Vorsprung von 3 Sitzen. Das ist ja so hauchdünn. Und da sah man ja auch bei dem Wahlergebnis für den neuen und alten Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, der nur gerade mal so durchgekommen ist. Und das wird natürlich Trumps Pläne schon beeinträchtigen.
Aber wer sind denn die Widersacher in der republikanischen Fraktion im Kongress und vor allem wieso?
Naja, das sind meines Erachtens Leute, die eigentlich immer noch von der Tea Party-Bewegung Anfang des 2010er Jahre kommen, die also wirklich die Staatsschulden begrenzen wollen, die auf gar keinen Fall wollen, dass die amerikanischen Staatsschulden weiter anwachsen. Und das könnte natürlich kollidieren mit Trumps geplanten Steuersenkung und dem Widerstand dagegen und den Auswirkungen auf die Wirtschaft. Es ist jetzt schon klar, dass Trump gewisse Versprechen nur mit Mühe wird einhalten können, wenn überhaupt, ja. Unter anderem zum Beispiel haben wir hier den Abgeordneten Thomas Massie aus Kentucky. Das ist einer von denen, die absolut gegen mehr Schulden sind. Und ihm geht Trump, glaube ich, jetzt schon zu weit.
Aber sag mal, einfach vielleicht auch noch für unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer, Stichwort Tea Party, kannst du schnell sagen, was das war?
Das war ein Aufstand der Republikaner, also der republikanischen Rechten 2010, fing das wirklich an, war gegen Barack Obama gerichtet, aber auch gegen die Staatsschulden. Und das war also ein Vorgeschmack auf Trumps Magerbewegung. Und die hatten also zum Teil dann auch sehr viel Erfolg, gerade in der Provinz. Und es gibt also immer noch Leute im Kongress, in der republikanischen Fraktion, die sich dieser Bewegung verpflichtet fühlen.
Ja, und sie spielt auch auf die Boston Tea Party, das war ein Aufstand am Anfang von der Unabhängigkeitsbewegung gegen die britische Krone, die hier noch Kolonialherrin war in Amerika, dort sind wir noch nicht Vereinigte Staaten, sondern einfach in Amerika. Jetzt aber zurück zu den Widerständlern im Kongress. Du hast den Thomas Massie erwähnt aus Kentucky. Er hat öffentlich klar gemacht, dass er den Mike Johnson, eben den Sprecher, auf gar keinen Fall werde wählen.
I am the one hell no. You know, they say there's up to 5 or 6 who may be voting no. You can count on me to be a no. You can pull all my fingernails out. You can shove bamboo up in them. You can start cutting off my fingers. I am not voting for Mike Johnson.
Wir haben den Thomas Massie gehört, wo der Mike Johnson nicht gewählt hat als Speaker. Sag mal, Martin, um was geht es da genau?
Naja, also es geht eigentlich wirklich nochmals um die Staatsverschuldung. Es geht darum, dass man gewisse Dinge nicht abbaut, also Ausgaben zurückfährt und so weiter und so fort. Und hier ist natürlich auch tatsächlich eine Achillesferse von Trump, die bislang auch in den Medien in Europa nicht genügend erkannt worden ist. Es zeigt sich schon jetzt, wir haben gesehen, dass die Federal Reserve, die amerikanische Notenbank, hat die Zinsen ja runtergenommen, den Zinssatz. Aber die Zinsen für Hypotheken und für die 10-Jahres-Staatsobligation der USA sind kräftig gestiegen. Und ich würde nicht ausschließen, dass bei dem Programm, das Trump jetzt auflegen möchte, also irrsinnige Steuersenkung, ohne dass auf der Ausgabenseite genügend gespart wird, dass das die Zinsen weiter hochtreiben wird und dass wir dann auch wieder eine neuerliche Inflation in diesem Land haben könnten. Und ich glaube eigentlich, dass der größte Feind von Trumps Programm der Bondmarkt sein wird. Dass die Anleger in Staatsanleihen nicht mitspielen werden mit dem, was Trump hier versuchen wird.
Ja, und wenn er will Grönland oder Panama erobern, kostet das dann auch. Also es ist ja dann nicht gratis. Gibt es noch weitere Bruchlinien innerhalb von der Trump-Bewegung?
Ja, die tun sich auf. Also auch, Christoph, beim zentralen Thema Migration, also der Massendeportation von Migranten ohne Papiere, was Trump ja dauernd angekündigt hat. Jetzt haben wir schon den Fall, dass der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, der also auch ein hundertprozentiger Trumper ist, der sagt, Moment, die Bauindustrie, das geht nicht, wir können nicht auf die Baustellen gehen und dort die Sans-Papier einfangen und zurückschicken nach Zentralamerika. Also Ausnahme für die Bauindustrie. Dann kommt der Agrarsektor, der muckt ebenfalls auf. Die wissen ganz genau, wenn es zu Massendeportationen kommt, dann haben sie keine Farmworkers mehr. Und dasselbe gilt für die Großschlachtereien. Also es regt sich hier schon Widerstand. Ich bin gespannt, wie das ausgehen wird. Ob die Wirtschaft tatsächlich das Ohr von Trump findet oder ob Trump es für absolut unverzichtbar ansieht, dass er dieses zentrale Wahlkampfversprechen einlöst und diese Massendeportationen macht. Da bin ich wirklich gespannt.
Ja, auf jeden Fall kann es ja heiter werden nach dem 20. Januar.
Das ist richtig, das wird sehr spannend werden und ich denke, dass es viel weniger glatt gehen wird, als Trump-Fans uns das glauben machen wollen. Gebrochene Versprechen sind erst der Anfang. Wie gesagt, ich rufe allen Trump-Anhängern zu, 22. Januar, morgens, Kiew-Ortszeit, der Krieg muss zu Ende sein. Es ist uns versprochen worden.
Aber ob die Opposition, Demokraten von so gebrochenen Versprechen können profitieren, scheint mir im Moment eher fraglich.
Ja, Christoph, die sind so mit sich selber beschäftigt und so zerrissen und so irgendwie toxisch. Das wird wohl auf einige Zeit nichts hergeben. Man wird natürlich im Kongress schon Opposition leisten, aber im Großen und Ganzen sehe ich die Demokraten nicht in der Lage, Trump wirklich ins Stolpern zu bringen.
Martin, merci vielmals, mal bis dahin. Wir kommen zum Schluss zu unserer Rubrik Q&A, Sie fragen, mir antwortet. Wir haben heute eine Frage von Peter Misteli. Der Peter Misteli will wissen, wie es steht um die Straftaten von Donald Trump und wie es da weitergeht. Er fragt, ob die Verfolgung erst nach seiner Amtszeit fortgesetzt wird und ob das überhaupt der Fall wird sein. Martin, ich glaube, da gibt es einen Termin diese Woche.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Am Freitag gibt es ein Urteil. Also das Strafmaß wird festgesetzt für Donald Trump im Schweigegeldprozess. Wir erinnern uns, es ging also um Zahlung an den Pornostar Stormy Daniels. Das wird am Freitag passieren. Das hat meiner Ansicht auch dazu beigetragen, dass Trump so arrangiert war bei der Pressekonferenz. Ja, er hat ja versucht, mit allen legalen Mitteln das zu verhindern. Dieses Erscheinen vor Gericht in New York am Freitag. Er muss dort erscheinen nun. Der Rest, ich glaube, dass Trump bei allem davonkommen wird. Man wird ihn nicht zur Rechenschaft ziehen für das, was ihm alles zur Last gelegt worden ist. Ein Rest Gefahr droht ihm noch von dem Prozess in Atlanta wegen Wahlmanipulierung in Georgia, im Staat Georgia. Das ist ein Staatsverfahren, kein Bundesverfahren. Der Staat Georgia könnte dieses Verfahren weiter vorantreiben. Aber auch da sehe ich nicht viel kommen. Also im Großen und Ganzen wird Donald Trump das widerfahren, was ihm schon vorher in seinem Leben widerfahren ist. Übertretungen rechts und links und keine Konsequenzen.
Ja, Martin, danke vielmals für die Erklärungen. Aber jetzt muss ich doch mal noch fragen. Ich meine, du hast schon mal im schönen Tägerwilen in der Nähe vom Bodensee gewohnt, als Student, wo du in Konstanz studiert hast. Wenn jetzt der Trump würde Thurgau annektieren, kämst du zurück nach Tägerwilen?
Absolut. Aber mal ernsthaft, ich mache mich über den Thurgau eigentlich gar nicht lustig. Ich habe sehr, sehr schöne Erinnerungen an die Zeit im Thurgau. Und fand auch damals die Schweizer Behörden in Frauenfeld sehr zugänglich, was die Visa-Erteilung anging. Ich habe eine sehr schöne Zeit da gehabt, mit Seeblick.
Genau, ich kann das auch nicht unterstellen. Und abgesehen davon haben wir Thurgauer oder Ex-Thurgauer genug Selbstvertrauen, dass wir das auch aushalten, obwohl unser Dialekt ja immer am Ende der Tabellen ist, wenn es um Beliebtheit geht. Aber das ist ganz ein anderes Thema und gehört nicht in den Podcast rein. Also, nochmal merci für die Erklärungen. Falls Sie auch eine Frage haben, schreiben Sie uns bitte. Unsere Mailadresse ist podcasts@tamedia.ch. Ich danke vielmals, Martin, besten Dank auch dir. Tschüss nach Charlottesville.
Tschüss nach Zürich, Christoph. Alles Gute.
Das war eine weitere Folge von «Alles klar, Amerika», einem USA-Podcast vom «Tagesanzeiger», dem «Bund», der «Berner Zeitung», der «Batz» und allen anderen Tamedia-Titeln. Sie finden uns auf den entsprechenden Websites und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke vielmals fürs Interesse. Wir hören uns in einer Woche wieder, dann rede ich mit der Tina Kempin-Reuter, der Schweizer Professorin in Birmingham, Alabama. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, war Martin Kilian. Für die Produktion verantwortlich ist Noah Fendt. Und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.